Zunächst einmal würde uns interessieren, warum sind Sie überhaupt Journalist geworden?
Das war jetzt nichts, was ich schon zu Schulzeiten geplant hatte. Ich habe einfach gern die Süddeutsche immer gelesen, das Streiflicht, die Reportagen, die Kommentare und habe dann, während ich Jura studiert habe, nebenbei für den Lokalteil der Zeitung geschrieben und es wurde dann immer mehr und ich habe dann mit der Zeit auch ein bisschen Geld damit verdient. Und das ging also während des ganzen Studiums so weiter, bis ich dann irgendwann gemerkt habe, dass mir eigentlich das Schreiben und Recherchieren mehr Spaß macht als die ganz klassische Juristerei, wie man sie anstrebt, wenn man Anwalt oder Richter werden will. Und ich habe dann am Ende meines Jurastudiums nach dem Examen dann ein Volontariat bei der Süddeutschen Zeitung angenommen, wurde hier ausgebildet zum Redakteur und bin seitdem hier und habe das Juristische deswegen aber nicht aus den Augen verloren, sondern habe dann mich immer auch auf Themen konzentriert, wo man juristische Aspekte berücksichtigt oder wo man auch das Wissen aus dem Studium weiterverwenden kann.
Kommen wir mal speziell zu dem Fall vom El Masri. Da gab es ja zunächst den Artikel in der New York Times.
Genau.
War das das Ausschlaggebende, dass Sie auch angefangen haben zu recherchieren?
Ja, ganz klar. Die New York Times hat es enthüllt. Das war Anfang 2005 und wir haben den Artikel, ich habe das in dem Protokoll, das ich für Sie geschrieben habe, auch so geschildert. Wir haben dann sofort Kontakt aufgenommen mit dem Rechtsanwalt von Herrn Masri und haben noch in derselben Woche einen Interviewtermin vereinbart, weil wir haben die Geschichte also nicht aus der New York Times einfach übernommen, sondern wollten uns selber einen Eindruck von ihm machen und ich habe ihn dann getroffen und wir haben 4 Stunden etwa geredet, er hat seine ganze Geschichte nochmal erzählt. Wir haben dann auch seine Aussagen verglichen mit dem, was andere Opfer von Renditions erzählt haben und haben festgestellt, dass es da frappierende Parallelen gab. Also es bestand eine große Glaubwürdigkeit von Herrn Masri, obwohl es natürlich zum damaligen Zeitpunkt keine Beweise für seine Geschichte gab. Es gab keine Bestätigung der Regierung oder Dokumente, die das belegt hätten. Aber aufgrund seiner Glaubwürdigkeit haben wir beschlossen, dann groß über den Fall zu berichten und das haben wir dann in einer großen Reportage auf der Seite 3 gemacht, Anfang Januar. Und dann immer wieder den Fall weiterverfolgt, als auch immer mehr Details bekannt wurden und Aussagen, die seine Version gestützt haben. Und so waren wir dann schnell der Meinung, dass die Geschichte stimmte.
Wie sind Sie dann weiter an die notwendigen Informationen gekommen?
Eine wichtige Spur sozusagen war immer das, was die Staatsanwaltschaft München gemacht hat, die ja gegen die Täter ermittelt und inzwischen auch Haftbefehle erlassen hat. Die Staatsanwaltschaft München hat auch keine Hilfe von der Bundesregierung bekommen, obwohl man, wie man heute weiß, obwohl Innenminister Otto Schily zum Beispiel von den Amerikanern bestätigt bekommen hatte, dass tatsächlich Masri entführt worden war und dass es auch ein Irrtum war. Die Justiz wusste das nicht und hat dann mit ihren eigenen Mitteln versucht zu belegen, dass seine Geschichte stimmt. Die haben dann zum Beispiel ein Haargutachten in Auftrag gegeben bei der Universität München. Da hat man dann die Haare Masris analysiert und festgestellt, dass es da in dem Zeitraum, von dem er auch erzählt hat, Veränderungen gegeben hat, seine Lebensumstände. Das erkennt man an Isotopen. Und dieses Gutachten, über das die SZ auch berichtet hat, das war, glaube ich, dann im April 2005, kam zu dem Ergebnis, dass Masri eindeutig in der Zeit in einer ganz anderen Gegend gewesen ist, dass sich seine Lebensumstände, seine Nahrung, das ganze Umfeld verändert hatten, was natürlich nicht beweisen musste, dass er entführt worden war, was aber zeigte, dass er tatsächlich ganz woanders gewesen ist. Und das hat dann seine Geschichte weiter gestützt.
Unter anderem war ja auch in den Aussagen von El Masri, dass er auf dem Rückflug von einem vermutlich deutschen Beamten begleitet wurde.
Ja, das hat er von Anfang an immer erzählt. Das stand auch in dem ersten Artikel der New York Times. Das ist dieser ominöse Sam, ein Agent, der ihn dort mehrmals im Gefängnis getroffen hat und mit dem er auch verhandelt hat und der ihn dann nach Europa zurückbegleitet hat. Und die Frage ist immer gewesen, weil es ja Schlüsse auf die Entführer zuließ, wer dieser Sam nun wirklich war. Es ist bis heute nicht geklärt, was Masri in seinen Schilderungen erzählt hat, war, dass Sam nach seiner Einschätzung ein Deutscher gewesen ist. Unter anderem mit der Bemerkung, das hat er in meinem Interview mit der SZ gesagt, dass Sam zu ihm gesagt habe, wir haben einen neuen Bundespräsidenten. Das war also damals die Zeit, als Horst Köhler gewählt worden war. Und dieses wir haben einen Bundespräsidenten, aber auch verschiedene andere Aussagen Sams, wonach seine Frau zum Beispiel beim Metro einkaufe und ähnliche Dinge, ließen also den Schluss zu, dass Sam ein Deutscher war, sonst hätte er nicht gesagt, wir haben einen neuen Bundespräsidenten, sondern in Deutschland gibt es einen. Also er sprach auch akzentfrei Deutsch, er sah deutsch aus, norddeutsch, wie Masri sagte. Das ließ also die Vermutung zu, dass Sam ein Deutscher war, und das war politisch insofern brisant, als die Deutschen, die deutsche Regierung und die deutschen Geheimdienste ja immer beteuert haben, dass sie in die Entführung nicht eingeweiht waren, davon nichts wussten und daran auch nicht mitgearbeitet haben. Und dann war ihm die Frage, lügt die Regierung? War Sam tatsächlich ein deutscher Agent oder war es ein Deutscher, der für die CIA zum Beispiel gearbeitet hat?
Nun, es ist ja so, dass wenn man die deutschen Behörden mit diesen Fragen konfrontiert, das ist ja auch gelaufen, ist der Sam von euch, also BKA oder BND, dann dementieren die das natürlich. Selbst wenn es so wäre, würden die das ja nie zugeben. Nun interessiert uns natürlich, Herr Richter, wie kommen Sie an solche Informationen oder wie schafft man es dennoch, diese Firewall, nenne ich das mal, das BND, BKA in irgendeiner Form zu umgehen? Gibt es da Mittel, Tricks, die man sich vorstellen kann?
Das ist sehr schwierig. Also Journalisten können natürlich einen Teil der Aufklärung leisten. Es hat auch nicht nur von uns, sondern von vielen anderen Medien hat es großen Rechercheaufwand zu dem Fall gegeben. Aber es gibt dann doch immer Unterlagen und Kenntnisse, an die Journalisten letztlich nicht rankommen, weil die Regierung einfach ein sehr großes Interesse hat, diese Angelegenheiten geheim zu halten. Weil es geht dann, so lautet die Begründung, um also Staatsinteressen und Geheimdienstinteressen, wo es dann heißt, die Öffentlichkeit hat kein Recht zu erfahren, was die Hintergründe sind. Die große Hilfe im Fall Masri war, dass der öffentliche Druck letztlich dazu geführt hat, dass ein Untersuchungsausschuss eingesetzt wurde. Gleichzeitig gab es Ermittlungen der Justiz, sodass über diese Spur natürlich immer neue Details dann ans Tageslicht gekommen sind, von denen man sonst nichts erfahren hätte. Also wenn es weder die Ermittlungen gegeben hätte, noch Recherchen von Journalisten, noch den Untersuchungsausschuss, hätte die Regierung einfach gesagt, wir wussten von nichts und damit wäre der Fall erledigt gewesen.
Nun ist es ja so, der Herr Leindecker hat ja über den Ralf Trede vom BKA geschrieben. Mal angenommen, jemand würde sich so als Whistleblower bei Ihnen äußern und würde Ihnen Informationen zukommen lassen, die zum einen natürlich an die Öffentlichkeit gehören, aber andererseits natürlich auch in irgendeiner Form sicherheitsrelevante Daten sind. Wie geht man als Journalist damit um? Also wie entscheidet man sich da? Ab wann bringe ich das in die Öffentlichkeit und wo sage ich doch tatsächlich, nee, also das kann ich einfach nicht veröffentlichen?
Also wir haben einen anderen Auftrag als die Regierung. Die Regierung hat den Auftrag, sie begründet es zumindest immer so, dass sie den Auftrag hat, den Staat zu schützen und dass sie aus diesem Grunde auch, damit ihre Geheimdienste funktionieren, auch damit die Kooperation mit anderen Geheimdiensten funktioniert, sagt sie immer, das sind vertrauliche Dinge, über die wir nicht reden. Darauf hat sie sich auch vor dem Untersuchungsausschuss berufen, übrigens auch gegenüber der Justiz, die versucht, den Fall aufzuklären. Jetzt, wenn Journalisten Hinweise bekommen, Journalisten haben einen anderen Auftrag, nämlich aufzuklären, was im öffentlichen Interesse ist. Und wenn man Hinweise bekommt, dann muss man sie natürlich überprüfen. Man kann auch nicht alles für bare Münze nehmen, was man aus Geheimdienstkreisen erfährt oder was auch die Opfer sagen, sondern man muss halt versuchen, so gut es geht, die Informationen zu klären, eine andere Quelle dafür zu finden, sie auf ihre Glaubwürdigkeit zu überprüfen. Es gab zum Beispiel in diesem ganzen Sam-Komplex gab es eine Zeit, wo Masri sagte, er habe Sam wiedererkannt und hat dann auf einem Foto einen Beamten des BKA identifiziert. Das hätte natürlich geheißen, dass das BKA tatsächlich in die Entführung eingeweiht gewesen wäre. Das wäre natürlich ein Skandal gewesen. Das hätte dann auch zum Rücktritt von sämtlichen Verantwortlichen geführt, die davon wussten, weil es einfach eine Lüge an die Öffentlichkeit war. Wir haben das dann überprüft mit unseren Mitteln. Wir haben mit Leuten gesprochen, aus BKA-Kreisen, aus Geheimdienstkreisen, aus Kreisen, die diesen Mann, den Masri erkannt haben will, die den kannten. Und wir sind dann zu dem Ergebnis gekommen, dass es dieser Mann nicht sein konnte. Also wir waren der Meinung, obwohl Masri sagte, er hätte ihn auf dem Foto wiedererkannt, dass dieser Mann zu dem Zeitpunkt, wo er Masri angeblich getroffen haben soll, dass er dann an einem ganz anderen Ort war und ganz andere Dinge gemacht hat. Und deswegen haben wir dann auch diese Aussage Masris in Zweifel gezogen.
Ich würde noch ganz gerne mal zurückgehen zu dem Anfang von El Masri. Sie sagten ja, dass es andere Renditions auch schon gab und Details auch bekannt waren. Zu der Zeit, oder nachdem die SZ angefangen hat zu berichten, ist ja auch das ZDF-Magazin Frontal 21 eingestiegen. Gab es da eine Kooperation?
Nee, es gab keine direkte Kooperation zwischen uns und Frontal 21. Also verschiedene Medien haben auf eigene Faust, mehr oder weniger jeder hat sich Aspekte rausgesucht, die ihm zugänglich waren, die er leichter recherchieren oder überprüfen konnte. Und so hat sich dann aus verschiedenen Berichten verschiedener Medien mit der Zeit so ein Bild zusammengefügt. Aber ich glaube, dass es wenige Fälle gab, wo verschiedene Medien sich gezielt zusammengetan hätten, um den Fall Masri aufzuklären. Das wäre vielleicht wünschenswert, wenn es so wäre, weil man dann seine Kräfte eint, aber es widerspricht auch ein bisschen der Art und Weise, wie die Medien funktionieren, weil es gibt ja auch ein Konkurrenzdenken, es gibt eine Jagd nach exklusiven Informationen und alle Medien wollen dann auch mit ihren eigenen Informationen dann wiederum von anderen Medien zitiert werden, sodass die verschiedenen, also ob jetzt Fernsehmagazine, Wochenmagazine wie der Spiegel oder Tageszeitungen dann doch Einzelkämpfer letztlich sind.
Und dennoch haben sie ja John Götz sozusagen mit ins Boot geholt. Also der hat ja dann auch in der SZ mitgeschrieben.
Ja, John Götz ist ein freier Journalist, der kann sich im Prinzip aussuchen, mit wem er zusammenarbeitet. Er hat viel fürs Fernsehen gearbeitet, er hat auch mit der SZ zusammen einige Geschichten gemacht. Aber das ist dann nicht eine gezielte Kooperation, meistens zwischen den verschiedenen Medien, für die Herr Götz arbeitet, sondern das ergibt sich halt dann so im Einzelfall, mit wem er zusammen, wenn er Material hat, wem er das anbietet und wie man das dann gemeinsam aufarbeitet.
Sie sprachen eben auch davon, dass das Gesamtbild mit diesen gesamten Renditions mehr so ein Puzzlespiel war. Ja? Also ja. Steve Gray, der hat ja auch ein paar ganz interessante Sachen dazu beigetragen. Mhm. Was würden Sie, also die Rechercheergebnisse, die Sie angestellt haben, gemeinsam mit Herrn Leindecker zusammen, welches Ergebnis würden Sie als Durchbruch in diesem Fall bezeichnen? Was war da maßgeblich, um sich ein Bild zu machen?
Ich glaube nicht, dass einzelne Geschichten ein Durchbruch waren. Ich glaube, dass es wichtig war, dass man den Fall immer weiter verfolgt hat, dass man gerade angesichts des Schweigens und der Untätigkeit der Bundesregierung immer wieder darauf hingewiesen hat, dass hier einem Mann wirklich Unrecht geschehen ist, dass versucht wird, die Aufklärung zu behindern. Und die Medien haben eben da eine Aufgabe, die Öffentlichkeit daran zu erinnern, dass hier ein Missstand herrscht, dass hier offene Fragen sind, die die Öffentlichkeit durchaus interessieren, weil es ging ja letztlich nicht nur um das Schicksal von Herrn Masri, sondern es ging darum, wie Geheimdienste in der Terrorabwehr arbeiten, wie die Bundesregierung sich in dieser Angelegenheit verhält, was deutsche Dienste tun oder nicht tun. Und insofern war wichtig, dass es eine kontinuierliche Berichterstattung gab und man nicht das Thema einfach beendet oder verschwiegen hat, bloß weil von Regierungsseite nichts weiteres kam. Also es gab Exklusivgeschichten der SZ, es gab auch Exklusivgeschichten von anderen. Also wir hatten zum Beispiel dieses Haargutachten, darüber haben wir zuerst berichtet, also das nachgewiesen hat, dass Masri tatsächlich in Afghanistan gewesen war. Wir haben berichtet, dass Masris Anwalt abgehört wurde von den deutschen Ermittlungsbehörden, dass diese Abhörmaßnahmen speziell auch die Gespräche des Anwalts mit Journalisten zum Ziel hatten. Das hat zu einer Verfassungsbeschwerde geführt, über die das Verfassungsgericht noch nicht entschieden hat. Also da gab es immer wieder Exklusivgeschichten der SZ, aber es gab auch viele Exklusivgeschichten anderer Medien. Ich glaube, die Rolle von Stephen Gray ist auch sehr wichtig gewesen, weil er mit großer Akribie diese Flugzeugspuren verfolgt hat. Also welches Flugzeug, das der CIA zugeordnet wurde, ist wann wo gewesen, wann deckte sich das mit den Geschichten von Dishons-Opfern, und diese Berichte über Flugzeuglandungen, gerade in Mallorca, haben ja dann auch wiederum in Mallorca polizeiliche Ermittlungen ausgelöst, was neue Ergebnisse zutage gefördert hat, die dann letztlich die Staatsanwaltschaft München wieder genutzt hat für ihre Ermittlungen. Also da hat sich so das eine ins andere gegeben. Aber ich glaube, was wirklich wichtig war, war, dass man Herrn Masri mit seiner Geschichte nicht allein gelassen hat, sondern dass die Medien das weiterverfolgt haben, Aufklärung geleistet haben, wo sie es konnten, und auch daran erinnert haben, dass hier wirkliche Missstände aufgedeckt werden mussten.
Wenn es jetzt kein das Rechercheergebnis gab, was Sie nach vorne gebracht hat, gibt es oder gab es eine Vermutung, Sie sagten, es ist ja so ein Gesamtbild und man macht sich ja das Bild aufgrund seiner Informationen, gab es irgendwas, Herr Richter, wo Sie gesagt haben, na, da haben wir uns aber verkalkuliert, da haben wir falsch interpretiert und eine andere Wende vorausgesagt, als sie letztlich eingetreten ist?
Nee, wir waren relativ zurückhaltend mit Voraussagen, das ist auch nicht unsere Aufgabe. Auch mit Mutmaßungen. Was wir immer wieder gemacht haben, war, dass wir Fragenkataloge einfach veröffentlicht haben. Wir haben zu verschiedenen Zeitpunkten, gerade im Dezember 2005, als die ganze Affäre so zur Staatsaffäre plötzlich wurde, haben wir immer wieder Fragen aufgeworfen. Was wusste die Bundesregierung? Was wussten deutsche Dienste? Haben deutsche Dienste den Amerikanern Informationen zur Verfügung gestellt, die dann dazu geführt haben, dass Masri als Verdächtiger angesehen wurde? Diese ganzen Fragen immer wieder nur zu stellen, war auch wichtig, um zu zeigen, dass hier noch sehr viel Aufklärungsarbeit nötig war. Und das zusammen mit den Berichten und den Fragen, die auch andere Medien aufgeworfen haben, hat ja letztlich dazu geführt, dass unter öffentlichem Druck auch dieser Untersuchungsausschuss letztlich eingesetzt wurde, der dann auch sehr viel Aufklärung noch leisten konnte.
Murat Kornas wurde ja Ende 2001 schon in Haft genommen und bekannt wurde, dass Ende Januar 2002. Aber so richtig ein Skandal war das zu dem Zeitpunkt ja nicht. Da war er ja mehr als Murat K. oder Bremer Taliban bekannt. Welche Voraussetzungen waren wann gegeben, dass Sie auch über den Fall Murat Kornas in Guantanamo berichtet haben?
Wir haben über Kornas die ganzen Jahre immer berichtet. Es gab ja verschiedene Gerichtsverfahren, wo Herr Murat Kornas als Kläger aufgetreten ist in den USA. Wir haben über den Stand dieser Verfahren immer wieder berichtet, über dieses Urteil der US-Bundesrichterin Green, die sagte, dass hier ein Mann zu Unrecht in Gefangenschaft sitzt. Es gab verschiedene Prozesse von Guantanamo-Häftlingen, die sich zum Beispiel dagegen gewehrt haben, dass sie aus Guantanamo in ihre Heimatstaaten zurückverlegt werden. Also im Fall Kornas zum Beispiel in die Türkei oder andere Gefangene klagten dagegen, dass sie nach Saudi-Arabien oder nach Afghanistan zurückgeschickt werden, weil sie Angst hatten, dass sie dort dann erst recht wieder gefoltert und misshandelt werden. Insofern war das Thema Kornas immer vorhanden. Es hat sich da auch immer was getan. Es hat sehr viel ausgesagt über die Art und Weise, wie die Amerikaner mit diesen Gefangenen umgehen, wie ihnen der Rechtsweg erschwert oder verwehrt wird. Und das hat die SZ in vielen Berichten beleuchtet. Für die deutsche Regierung wurde es dann brisant, als in dem Bericht der Bundesregierung an das parlamentarische Kontrollgremium sich diese Notiz fand, wonach man eine Einreisesperre in Deutschland verhängt hatte. Also dass man Kornas die Rückkehr in seine Bremer Heimat verwehren wollte. Und das ist berichtet worden, ich glaube, der Spiegel hatte das sogar zuerst geschrieben. Das war dann, als dieser Bericht dann in Journalistenkreisen zirkulierte, dann auch jedem zugänglich. Und gewann dann eine zusätzliche Brisanz, als Kornas wieder frei war, als er nach Deutschland zurückkam, weil sich dann die Öffentlichkeit zunehmend mit der Frage beschäftigt hat, ja, hätte er denn so lange dort sitzen müssen, hätte man ihn nicht vorher frei bekommen können und warum hat sich die Bundesregierung lange so verhalten, wie sie es getan hat?
2 Wochen, glaube ich, ist es her, dass Steinmeier jetzt vom Untersuchungsausschuss ganz klar gesagt hat, nein, wir haben ihn als gefährlich eingeschätzt und ich würde es wieder so tun. Und Otto Schily hat sich ja mehr oder weniger vor ihn gestellt. Jetzt kann man natürlich so ein bisschen den Eindruck gewinnen, Schily hat eh nichts mehr zu verlieren, also schützt sich Steinmeier, der hat damals als Kanzleramtschef ohnehin einen schwierigen Job gehabt. Aber mal so unter uns Pastorentöchtern, wie bewerten Sie Steinmeiers Aussage? Also der muss das doch gewusst haben, damals auch mit El Masri.
Im Fall Masri ist es dem Untersuchungsausschuss nicht gelungen, nachzuweisen, dass die Bundesregierung Kenntnisse hatte, bevor oder solange Masri noch in Gefangenschaft war. Also das ist immer so eine Arbeitshypothese gewesen oder eine Vermutung, aber es hat sich nicht beweisen lassen. Also niemand hat bewiesen oder belegt, dass Steinmeier tatsächlich vom Fall Masri gewusst hat, als Masri noch in Afghanistan war. Wenn man das hätte nachweisen können, hätte Steinmeier zurücktreten müssen, weil dann hätte er die Öffentlichkeit belogen. Aber nach dem jetzigen Stand der Dinge muss man davon ausgehen, dass er es tatsächlich nicht gewusst hat. Wer es gewusst hat, war Otto Schily. Das ist dieses berühmte Gespräch mit dem US-Botschafter Coates, der Schily gesagt hat, wir haben da jemanden entführt aus Versehen. Und das war aber zu einem Zeitpunkt, wo Masri gerade schon wieder freigelassen worden ist. Das heißt, man hat nicht belegen können, dass Mitglieder der Bundesregierung inklusive Steinmeier oder Schilly davon gewusst haben, während Masri noch in Afghanistan war. Der Einzige, der es gewusst hat, angeblich, war dieser BND-Mitarbeiter auf der mittleren Ebene. Das hat der BND dann eingestehen müssen, dass der schon wenige Tage oder Wochen nach der Entführung Masris in einer Behördenkantine in Skopje in Mazedonien von Kollegen gehört hat, ja, da ist ein Deutscher entführt worden. Angeblich hat dieser Mitarbeiter das nicht seinen Vorgesetzten gemeldet, sodass also die Vorgesetzten im BND und in der Bundesregierung weiter sagen, behaupten können, dass sie von dem Fall nichts wussten. Und davon, solange das Gegenteil nicht bewiesen ist, muss man das auch so hinnehmen.
Was weiß die Öffentlichkeit? Wie hoch schätzen Sie den Anteil ein, wie viel die Öffentlichkeit über den Kampf der Geheimdienste gegen den Terrorismus gerade hat? Wie weit ist der BND da drin, BKA? Sind wir nur an der Spitze des Eisbergs?
Ich glaube, dass die kontinuierliche Berichterstattung vieler Medien dazu geführt hat, dass das Thema in den Parlamenten aufgearbeitet wurde. Es gibt noch immer einen Untersuchungsausschuss im Bundestag. Es gab eine Untersuchung des Europarats, geführt von Dick Marty, dem Schweizer. Es gab eine Untersuchung im EU-Parlament. Es gab zahlreiche Medienberichte. Also ich glaube, dass die Öffentlichkeit mittlerweile schon sehr viel erfahren hat über das, was passiert. Viel mehr, als man sonst von dem weiß, was sich in Geheimdienstkreisen tut. Gleichzeitig glaube ich, dass nicht alles aufgeklärt worden ist, weil die Regierungen sehr geheimniskrämerisch vorgehen, weil sie immer nur so viel zugeben, wie sie gerade nicht mehr verheimlichen können. Und dieses Argument der Geheimhaltung oder der Staatsinteressen, die geschützt werden müssen, spielt ja auch vor dem Ausschuss immer eine Rolle, sodass es durchaus Dinge geben kann, die die Öffentlichkeit noch nicht erfahren hat.
Es ist ja auch gerade so, dass oftmals die Regierungen in dem Dilemma stecken, gerade im Beispiel Italien, ja, dass dort erheblicher Druck aufgebaut wurde, als dieser Staatsanwalt dort die 20 Agenten hat vorladen lassen. Deswegen sind die Regierungen natürlich immer so ein bisschen zwischen Baum und Borke. Ja? Was machen wir da? Aber mal ganz ehrlich, also ich will jetzt keine Verschwörungstheorie hier fantasiehaft entwickeln, aber glauben Sie allen Ernstes, dass diese Geschichte, die in Italien passiert ist, ja, dass der CIA da angeblich so schlampig gearbeitet hat, ja, dass Handys geordnet wurden, ja, dass nachher Spanien ja auch sogar telefoniert wurde. Glauben Sie wirklich, dass dem größten Geheimdienst der Welt das passiert? Oder wäre es nicht sogar denkbar, das haben wir alle schon erlebt, dass solche Sachen bewusst inszeniert werden, damit die Medien sich drauf stürzen und in anderen Bereichen wird sauber gearbeitet, was überhaupt keiner mitbekommt? Ist sowas denkbar aus Ihrer Sicht?
Ich wüsste nicht, was das Motiv dafür sein sollte. Also natürlich kann man eine Verschwörungstheorie entwerfen, dass man extra schlampig gearbeitet hat, um mit dem Ziel, dass es dann von der Justiz leicht entdeckt wird und sich die Medien darauf stürzen. Aber die Frage ist ja immer, was soll das bringen und was hätte die CIA davon, dass sie das tut? Die CIA ist durch diese ganze Renditions-Sache unheimlich beschädigt worden in ihrem ganzen Image, in ihrer Glaubwürdigkeit. Nicht nur die CIA selbst, sondern auch die US-Regierung, die ja diese Praxis ausdrücklich genehmigt hat. Die Amerikaner, also die Agenten des US-Geheimdienstes werden hier als Kriminelle gesucht von der Justiz. Es gibt Haftbefehle aus Italien, es gibt Haftbefehle aus Deutschland. Das ist keine gute PR für die CIA. Das stärkt nicht ihr Image. Das wird auch in den USA sehr genau zur Kenntnis genommen, dass hier Beamten der US-Regierung per Haftbefehl gesucht werden. Das ist eine Image-Katastrophe meiner Ansicht nach. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die CIA das inszeniert hat, um danach als Geheimdienst mit verbrecherischen Methoden dazustehen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube wirklich, was hier passiert ist, die haben schlampig gearbeitet, weil sie glaubten, dass sie keine Aufklärung fürchten müssen. Sie haben nicht erwartet, dass die europäische Justiz diese Fälle derart akribisch aufklären würde. Sie haben nicht damit gerechnet, dass ihnen die europäischen Verbündeten jetzt in Anführungsstrichen so in den Rücken fallen würden. Sie haben sich einfach sicher gefühlt und dachten, es ist alles erlaubt, weil der Krieg gegen den Terror, der sogenannte Krieg gegen den Terror, einfach jedes Mittel rechtfertigt. Aber da haben sie sich einfach getäuscht.